Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinyl Talks. Und wir haben heute einen Gast bei uns, extra aus Berlin gekommen. Ich freue mich sehr. Es ist der Mann der drei Ks, denn er kennt sich gut aus mit Kommunikation, mit Kollaboration und mit Koordination. Ich freue mich sehr. Alexander Kluge ist da.
Danke für die Einladung.
Alexander, die drei Ks haben dich eben gerade schon so ein bisschen charakterisiert. Um dich aber noch mal ein bisschen anders kennenzulernen, müssen wir im Vinyl-Talk erstmal immer ganz zurück in die Vergangenheit. Und du hast eine Platte mitgebracht, die hat auch einen besonderen Effekt in der Vergangenheit gehabt.
Ich muss ja erstmal Vinyl suchen, ja, weil du hast nach Vinyl gefragt und ist ja alles digitalisiert bei uns daheim, ja. Also es funktioniert ja alles nicht mehr irgendwie zum Anfassen, sondern es ist alles nur noch Bits und Bytes und Spotify über Sonos gestreamt und kein Plattenspieler mehr. Zu deinem Entsetzen als großer Plattensammler, aber so ist es. Und da musst du natürlich tief wühlen. Und eine der ersten Platten, die ich mir jemals gekauft habe von meinem eigenen Taschengeld, also ich musste als Schüler natürlich auch mein Geld verdienen, ja, wie wir das wahrscheinlich alle so gemacht haben. Das war dann in so einem Blumenladen abends helfen, irgendwie die Blumen reinzufahren. Und dann gab es dann irgendwie Geld. Und diese Platte kostete hier 8 Mark 95. Und das war Stevie Wonder Master Blaster Jammin'. Und das legte so ein bisschen so den Rhythmus, mit dem dann irgendwie so mein musikalischer Einstieg stattfand. Also schon eher, ja, soulig-funkig wurde es dann später. Der Stevie Wonder, wie er da war, der spätere Stevie Wonder war da nicht mehr so der meine, aber das war so ein Ding, das hat mich echt gerissen. Und da bin ich ganz lange um dieses Plattengeschäft rumgeschlichen und dann bin ich rein und dann habe ich da Geld auf den Tisch gelegt. Das war meine erste Platte, das ist
Und
meine
das
Schülerjugend. Ja.
Blumengeschäft und das Plattengeschäft waren in Berlin.
Genau, klar, ja. Alle ums
Das
Eck. Ja.
alle
Alle
ums
ums Eck.
Eck.
Heute gibt es da weder ein Blumengeschäft noch ein Plattengeschäft, sind alle raus. Leider, ja, waren zwei sehr nette Damen, die das geführt haben. Wir in Zehlendorf, also in diesem kleinen Teil von Berlin, kannten die gut, aber heute geht es eben nicht mehr mit Platten.
Und wenn du dir das jetzt nochmal so vergegenwärtigst, hättest du dir damals schon gedacht, dass du das, was du heute machst, eigentlich machst? Das heißt also, was war damals so dein Berufswunsch? Hast du schon über Organisation und IT oder wo kommst du eigentlich her? Oder gab es einen ganz anderen Berufswunsch?
Überhaupt eigentlich gar nicht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Also der allererste Berufswunsch als Grundschüler war, dass ich S-Bahnfahrer werden wollte. Meine Mutter musste sehr viel
Was
mit
ja in
mir S-Bahn
Berlin,
fahren. Ich bin heute Bahnfahrer und stolzer Besitzer einer BahnCard 100 und absoluter Bahnverfechter. Versuche auch immer nicht zu fliegen innerhalb von Deutschland. Also das war mein erster Wunsch. Der zweite Wunsch war dann Astronaut. Der Zahn wurde mir gezogen vom Zahnarzt, weil er gesagt hat, mit deiner Blombe kommst du sowieso nie durch die Pilotenprüfung. Das war dann eben leider dann auch vorbei. Und dann kam lange nichts. Ja. Und das, was ich heute mache, darüber habe ich nie nachgedacht. Mein Vater war allerdings schon immer selbstständig. Also der war Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Und ich habe an ihm wahrgenommen, der macht sein Ding selber. Ja. Und das war etwas, also dieses diffuse, ich werde selbstständig und habe ein Büro und baue das selber auf, das war immer in meinem Kopf. Mit was war überhaupt gar nicht klar. Aber ich wollte das irgendwie, ich wollte mein eigener Herr sein. Und da hat mich, glaube ich, mein Vater sehr geprägt. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also wir haben sofort während des Studiums überlegt, wie können wir die ersten Geschäfte aufziehen. Und das haben wir dann auch getan. Ja.
Du hast dich ja viel mit Bits und Bytes, du hast es gerade erwähnt, auch beschäftigt, hast IT-Struktur gemacht, hast IT-Consulting gemacht, aber eigentlich bist du jetzt eher an der humanistischen Ecke angekommen, nämlich du kümmerst dich viel mehr wieder um den Menschen.
Ich bin ja auch auf ein humanistisches Gymnasium gegangen. Ja. Also ich habe BWL studiert, habe gar nicht mich mit der IT erstmal so in erster Linie beschäftigt. Die hat mich fasziniert, halt die IT. Also ich habe schon während des Studiums und auch als Schüler habe ich irgendwie probiert zu programmieren. Damals lernte man Basic und Pascal und Turbo Pascal und solche Dinge. Das fand ich total spannend und mein Vater wiederum, zweiter Teil der Geschichte, fand das spannend, dass ich ihm irgendwas schreiben konnte, Programme, die irgendetwas automatisieren, lange vor Excel. Und dass er damit komplexere Berechnungen durchführen konnte. Das heißt, ich habe ihm Programme geschrieben und das hat mich fasziniert. Daher kommt eigentlich auch die Mischung. Also einerseits so dieses Thema Mensch, das hat mich sehr intensiv beschäftigt. Deshalb auch der Einstieg, der berufliche Einstieg mit der zweiten beziehungsweise dritten Gründung in meinem Leben zum Thema Personalentwicklung und Weiterbildung. Also eher das Vermitteln von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Das kam damals, es war Wendezeit, es musste Wissen vermittelt werden in den neuen Bundesländern. Da waren wir natürlich alle als junge Hunde aus der Uni auch gefragt. Das heißt, da war ich eher dem Menschen nah. Dann kam die Herausforderung IT, also wie kann ich Prozesse, von mit denen ich, wenn ich mit dir spreche, wie machst du Dinge anders, wie können wir die vielleicht IT-gestützt machen? Und dann kam halt dieses Thema Koordinierung von Geschäftsprozessen über EDV, teilweise selber dann Anwendungen geschrieben, eigene IT-Anwendungsentwicklungsberatung gegründet, beide Teile versucht zu verschmelzen, ehrlich gesagt, auch wenn man heute zurückblickt, fast wahrscheinlich ein bisschen zu früh, denn damals konnte man das noch gar nicht so fassen. Also das Organisations- und Personalentwicklung auf der einen Seite und vielleicht Gestaltung von Prozessen mit IT eine spannende Kombination sein könnte, da haben wir die PS noch nicht richtig auf die Straße gekriegt. Mhm. Das ist dann eigentlich erst 15 Jahre später richtig relevant geworden.
Du bist jetzt 25 Jahre ungefähr in dem Geschäft und bist sozusagen bei dem Thema Wandel, Organisationsstrukturen sozusagen auch immer beratend tätig. Frage, wie fühlt sich eigentlich Change heute an? Ist das ein anderes Gefühl als vor 25 Jahren oder vor 15 Jahren? Also wir leben ja doch in einer sehr immer komplexeren und auch immer schnelleren Gesellschaft. Damit auch wird sozusagen die Challenge in der Arbeitswelt immer größer. Wie fühlt sich das im Moment für dich an?
Nee, ich glaube, momentan fühlt sich so an, als kommen viele Dinge zusammen, die sehr, sehr positiv sind. Also die für auch für die Gestaltung des Wandels sehr, sehr viel Raum geben auf allen Ebenen. Also früher, ja, also jetzt reden wir mal über meine Anfangszeit, wenn wir Projekte gemacht haben, ich hatte eine relativ nicht große, aber schon größere Unternehmensberatung aufgebaut mit meinem Kompagnon. Wir waren in der Hochzeit so 45 Leute, wir hatten drei Standorte in Deutschland und da musstest du immer Größe zeigen. Das heißt, du wurdest irgendwo hingerufen zu irgendeinem größeren Unternehmen, da hieß es, welche Erfahrung haben sie, wie viele Mitarbeiter haben sie und sind sie eigentlich auch irgendwie da vor Ort. Heute werde ich das nicht mehr gefragt. Heute arbeite ich im Netzwerk, heute sind wir eigentlich mit den Kompetenzen, mit verteilten Kompetenzen unterwegs und mein Mehrwert ist das Netzwerk. Hättest du vor 20 Jahren dem Vorstand der Deutschen Bahn gesagt, wir sind zwar nicht groß, aber wir haben ein tolles Netzwerk, dann hätten sie dich gleich wieder ausgelacht. Und ich glaube, das hat sich geändert. Also es hat sich geändert auch in Bezug auf die Veränderungsfähigkeit der Organisationen. Wir reden immer mehr auch nicht nur top-down, wir verordnen Wandel und wir wissen alle, was die Schwierigkeiten sind, Wandel zu verordnen oder zu verordnen. Viel wichtiger ist es heute eigentlich zu sehen, wie können wir eigentlich aus der Mitte heraus Wandel ermöglichen, Räume aufmachen, das Mitarbeiter selber gestalten. Und da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele, die machen mir sehr viel Hoffnung, dass wir eigentlich heute, da wo weniger Hierarchie ist, wo mehr Freiräume sind, auch mehr Gestaltungsspielräume haben. Das ist aus meiner Sicht gerade eine gute Zeit, ja.
Du spielst so ein bisschen in deiner Arbeit mit der Metapher, dass der Wandel auch ein bisschen eine Reise ist, eine Reise in die Zukunft. Und du selber bist ein Reisebegleiter. Das liest man immer mal so ein bisschen über dich. Ja. Frage, wie viel Reiselust haben eigentlich die Menschen, auf die du immer triffst?
Wenn sie positiv auf mich treffen, haben sie auch Reiselust. Ja. Also die nicht mitreisen wollen, die fragen mich ja eh nicht. Also ich glaube, die Unternehmen...
Aber du triffst sie wahrscheinlich trotzdem. Ja. Oder andersrum gesagt, die reisen wollen, sagen dir, bitte nehmen sie die mit, die nicht reisen wollen.
Ja.
Also Change auch im Kopf.
Sagen wir mal so, da fängt ja jetzt schon wieder die Diskussion an, wie kriegen wir dann eigentlich diejenigen mit, die eben nicht am Anfang vorne mitlaufen. Also erstmal ist ja am Anfang jeder Beziehung zu einem Kunden steht eigentlich immer, dass er irgendwie eine Inspiration hat, dass er sagt, er möchte irgendwie was verändern. Und dann fangen wir an, mit ihm darüber nachzudenken, wohin kann die Reise gehen. Deshalb sagen wir auch immer Reisebegleiter und nicht Berater, weil von den Beratern wird ja mal erwartet, Patentrezept. Wir haben jetzt gerade die Renaissance der Restrukturierungsberater. Alle wissen momentan, es könnte vielleicht in der Wirtschaft in der nächsten Zeit nicht mehr ganz so rosig laufen. Also werden die Zügel angezogen und dann kommen die Restrukturierungsberater rein, die wissen, wie man Kosten senkt. Und wir sind eben wir wissen eigentlich gar nicht, wohin es geht in der Transformation, aber wir helfen eben bei der Gestaltung der Zukunft und wir helfen eben bei dem Finden der Pfadfinder. Und deshalb suche ich am Anfang in Organisationen immer die Pfadfinder, die mitziehen, die Lust haben auf Veränderung, weil ich glaube, ich beiß mir die Zähne an den anderen aus. Muss ich so viel Kraft verwenden, die nicht mitreisen wollen? Wahnsinn. Ja? Deshalb eben lieber die motivierten Leute finden.
Nun ist aber die Reisegeschwindigkeit auch immer höher. Oder andersrum gesagt, ganze Kontinente reisen auch mit, vielleicht sogar auch ein bisschen im Wettbewerb. Wir denken vielleicht an Chinas Innovationskraft. Ja. Wir merken in Anführungszeichen, wie global sozusagen auch die Märkte oft sind. Also mit dieser hohen Reisegeschwindigkeit haben die Leute da nicht vielleicht auch berechtigterweise ein bisschen Angst vor Veränderung und Disruption und diese Reise ins Ungewisse, ich provoziere etwas. Wie begegnest du denen denn? Wie nimmst du denen denn die Reiseangst?
Die sehr von mir geschätzte Leiterin der Führungskräfteentwicklung der Deutschen Bahn AG, die Dr. Schütze-Kreilkamp, hat mal auf einer Konferenz gesagt, wir müssen die Mitarbeiter entängstigen. Ja. Das ist das Thema. Ja. Also Angst nehmen, weil ich glaube, das große Thema ist Unsicherheit. Dazu tragen die Medien bei, ja, weil wenn wir die Medien mit den großen roten Buchstaben aufschlagen, dann sehen wir eben, wie es alles schlimm ist. Ja, wenn es dann eben heißt, ja, die Einbrecher, die lauern dir schon auf Facebook auf und deine Daten sind eh nicht privat. Wir haben eine große Angst, wird geschürt vor Digitalisierung, vor allem jetzt im Zusammenhang mit der KI. Ne? Also wenn wir über künstliche Intelligenz reden, Automatisierung der Jobs, du hast bald keinen Job mehr, du wirst ersetzt durch den Computer. Und ich versuche eigentlich, ein positives Narrativ zu finden. Ja? Also dass du nicht ersetzt wirst in deinem Job durch einen Computer, sondern dass du mit dem Computer oder dem Algorithmus oder dem Device deinen Job besser machen kannst. Und darum geht's eigentlich. Also ich glaube eigentlich, wir müssen das ist auch mittlerweile ja so ein Buzzword, das Narrativ, aber ich glaube, es trifft schon ganz gut, dass wir eine Geschichte dahinter entwickeln müssen, warum eigentlich die Digitalisierung auch nützlich für uns alle sein kann. Wenn wir immer nur sagen, das ist ganz furchtbar, dann sind wir in Deutschland natürlich auch ganz tolle Bedenkenträger.
Das ist manchmal auch ganz gut.
Ja. Klar, also wenn wir jetzt über Datenschutz und Privacy nachdenken, ist das, glaube ich, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass wir die Chancen dann teilweise vergessen, die dahinter stehen, und dass es eben nicht nur das Flugtaxi oder irgendwelche anderen Ideen oder Weltraumbahnhöfe, sondern das sind ganz konkrete Dinge, die wir in unserem Alltag irgendwie und die Unternehmen in ihrem Alltag integrieren können mit Technologie.
Wir kommen gleich nochmal auf den Alltag, nämlich auf das neue Arbeiten auch. Ich würde dich gerne bitten, nochmal wieder eine neue Scheibe raufzuschmeißen.
Ja, wir reisen mal nochmal zurück. Wir reisen nochmal zurück. Also zurück, ich komme ja aus Berlin, ne? Deshalb muss natürlich auch, wir müssen über die neue deutsche Welle reden. Wir müssen über eine Zeit reden, in der ja auch nochmal, es war ein Riesenwandel in dieser Zeit. Also bevor die Mauer gefallen ist und diese neue deutsche Welle über meine Generation, ich glaube deine vielleicht ja auch, hinwegfegte.
Auf jeden Fall.
Da haben wir dann plötzlich irgendwie nicht mehr nach Übersee geschaut, nach den geilen Scheiben, sondern plötzlich waren eben die Leute im Club nebenan. Und ideal, deine blauen Augen oder ich stehe auf Berlin sind natürlich Themen, das hat uns begleitet. Das war die Musik dann meiner späteren Jugend, der Endschulzeit, in der wir dann eben in den Clubs eben auch Inga Humpe getroffen haben. Ja, das war also, das war plötzlich was ganz hautnahes. Es war deutsch, es war roher, es war rauer. Und da fand, glaube ich, auch ein großer kultureller Wandel statt. Also insbesondere in Berlin. Und ich bin ja Teil dieser Berliner Community.
Ist vielleicht eine schöne Überleitung, weil die neue deutsche Welle hat ja auch eine ganze Generation zusammengebracht. Mhm. Also ein Stück weit sozusagen war es ja ein Lifestyle-Thema. Man hat am Ende des Tages die Zeit nochmal anders gemeinsam erlebt, und gemeinsam soll so ein bisschen der Übergang sein zum Thema Kollaboration. Weil du hast ja in der IT anfänglich wahrscheinlich eher über Plattformen gesprochen. Wir arbeiten heute fast alle irgendwie in Plattformen verbunden. Wir kennen Plattformen, die unser Leben bestimmen, also ob es Einkauf ist oder vielleicht andere Themen bedienen. Unsere Mobilität wird immer mehr zu einer Plattform. Und jetzt kommst du, ja, und wenn ich das richtig interpretiere, ist ja eigentlich, okay, wir haben die Plattform, jetzt müssen wir aber die Menschen da noch drauf vorbereiten, dass sie das auch tatsächlich als eine ernstzunehmende und auch liebenswerte Form der Zusammenarbeit verstehen. Darum so die Frage, was glaubst du, was sind eigentlich die neuen Fähigkeiten, die man braucht, um kollaborativ zu sein?
Also ich glaube, das erste ist schon mal, dass wir darüber nachdenken müssen, über die richtige Haltung, also die Frage, das heißt die richtige Haltung, ja, aber eine Haltung der Offenheit, der Angstfreiheit, wir hatten es gerade schon, um sich überhaupt auf solche Plattformen zu wagen. Also ich meine, was ist das Neue eigentlich an Plattformen? Wenn wir über Plattformen reden, wir reden jetzt seit neuestem über digitale Plattformen, wenn wir vor allem über Social Media reden, Twitter, Facebook, LinkedIn und Co. Das sind aber ja nur die digitalen Erweiterungen dessen, was im Raum sonst schon möglich war. Wo habe ich sonst Leute getroffen? Du hast da auch schon mal zu Gast gehabt, den Michael Mollert. Früher ging man zur Messe. Ja, da hat man dann eben, das war auch eine Plattform. Das ist eine physische Plattform. Wenn ich mich mit Leuten austauschen wollte, die irgendwie auf coole Musik standen, dann bist du in den Dschungel gegangen. Und wer nicht im Dschungel war, in der Nürnberger Straße in Berlin, der war eben nicht mit dabei. Heute treffen wir uns halt im digitalen Raum, der macht mehr Möglichkeiten auf. Jetzt gibt es eben Menschen, die sagen, ich wage mich da nicht rein in diesen Dschungel oder auf diese Messe oder eben vielleicht auch nicht ins Netz. Und da muss man sie langsam ranführen. Müssen ist ein blödes Wort, aber man kann Angebote, man kann sagen, hey, du hast eine Chance, dich auf so einer Plattform mit neuen Menschen zu vernetzen, gemeinsam zu lernen, vielleicht sogar gemeinsam bessere Ergebnisse deiner Arbeit zu erreichen, vielleicht auch irgendwie was Neues zu erlernen. Das ist eben auch ein Link zu dem Thema, was wir momentan in den letzten 2 Jahren sehr stark treiben, zum Thema Working Out Loud. Working Out Loud ist eine Lernmethode, die wir in Unternehmen einführen, Und für die wir versuchen auch immer mehr Befürworter zu gewinnen, gerade in großen Organisationen ist das mittlerweile fast viral, in der Menschen miteinander lernen, mit diesen Plattformen umzugehen. Also wie kann ich im Netzwerk wirksam werden? Mhm. Ja? Und das heißt nicht nur irgendwie möglichst viele Likes für meine Katzenbilder auf Facebook kriegen, sondern vielleicht eben, wenn ich an einem Thema arbeite, die richtigen Leute finden, die mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Das fand früher in den Business Clubs oder auf den Messen oder sonst wo statt. Und jetzt findet es halt im Netz statt. Und das macht manchen Angst, aber es eröffnet halt auch Chancen.
Du nennst es Vernetzungskompetenz. Also eine neue Managerfähigkeit oder eine Fähigkeit, an der keiner mehr vorbeikommt in einer vernetzten Gesellschaft? Ist Vernetzungskompetenz demnächst ein Schulfach?
Das wäre eine total interessante Herausforderung, dafür ein Schulfach zu kreieren. Also was wir machen, wir versuchen Vernetzungskompetenz zu fördern. Ja. Mhm. Das ist aber auch nichts Neues. Ja. Also wenn du die zurückschaust, 30er, 40er, kennst du noch Dale Carnegie? Mhm. Ja, wie man das so gelernt hat. Mhm. Im Prinzip, wenn du sowas machst wie Working Out Loud oder andere Methoden, dann ist das Dale Carnegie im Internetzeitalter. Ja. Früher hast du mir deine Visitenkarte, ich habe hier eine Notiz drauf. Und, spielt gerne Golf, sammelt Vinylplatten und sitzt in Hannover. Und wenn wir uns wieder begegnet sind, konnte ich auf irgendeine dieser Dinge referenzieren. Und heute im digitalen Zeitalter fügen wir uns halt auf LinkedIn zu und versuchen dann gemeinsam was miteinander zu bewegen. Und da ist eigentlich der spannende Punkt, den wir heute haben. Wenn du heute Geschäft machen willst, wenn du heute deine Organisation nach außen auf den konsequent auf den Kunden ausrichten willst. Und alles, was wir heute wollen, ist weg von der Pyramide. Alle Bereiche möglichst nah an die Kundenbedürfnisse ran, dann musst du dein Ohr am Markt haben. Und wenn du dann nicht zuhörst auf LinkedIn oder auf Twitter, wenn du es nicht persönlich machst, wenigstens zuhören lässt, vielleicht sogar interagierst, glaube ich, dass man in diesem Zeitalter schwerer Erfolg haben wird.
Schwerer Erfolg jetzt im Sinne CEO-Level, also so im Sinne von ganz oben? Oder würdest du sagen, auch die jungen Mitarbeiter, die sich sozusagen von unten ranrobben an die Führungspositionen, wenn die das nicht drauf haben, dann werden die sowieso scheitern?
Ich glaube, es gilt für alle. Ich glaube, die Jungen machen das ja schon relativ schnell. Also wir haben ja in der Schule immer gelernt, dass nicht teilhaben und nicht abschreiben, wir dürfen ja nicht abschreiben und so, das darf ja alles nicht sein. Ne? Also das ist etwas, was wir eigentlich abgewöhnt kriegen. Und jetzt müssen wir plötzlich angewöhnt kriegen, theoretisch, dass wir teilen, dass wir voneinander abschreiben, dass es vielleicht auch Likes oder Kommentare für deine Arbeit gibt, die du kollaborativ machst. Das ist neu. Die jungen Leute lernen das eh durch die neuen Medien, die sie nutzen. Sie nutzen ganz intuitiv Instagram und all das Zeug, weil da scheint irgendwie ein Bedürfnis zum Teilen, aber auch zum Geben von Feedback da zu sein. Wir haben das in unserer Generation abgewöhnt bekommen und deshalb müssen wir Leute da ganz, ganz langsam ranführen. Für die Führungskräfte heißt es, für die Top-Führungskräfte heißt es ja bisher immer, du bist ja schon ganz oben, du hast irgendwie dein Vorzimmer, dein Büro, du bist gut abgeschottet, damit du dich konzentrieren kannst auf deine Arbeit und vielleicht netzwerkt man noch unter sich, ja, aber nicht in andere Richtungen. Da gibt es sehr gute Beispiele mittlerweile, die wir sehen draußen, die das eben anders vorleben. Da gibt es den berühmten John Ledger von der Telekom USA, der eben wirklich auch wirklich persönlich präsent ist. Aber es gibt hier auch eben wahrscheinlich gemanagte, aber dennoch präsente CEOs in Deutschland, wie den damaligen der Zetsche war plötzlich zu sehen. Und der Käser von Siemens ist präsent. Wahrscheinlich nicht persönlich, sage ich mal, aber sie zeigen Präsenz, sie mischen sich auch ein und sie mischen sich im Übrigen auch ein zu gesellschaftlichen Fragen. Und wenn man dem Trust-Barometer, gerade einen Podcast gehört mit dem Edelmann Trust-Barometer, wo es gerade darum ging, dass die deutschen Unternehmen immer mehr Trust verlieren, gerade auch in USA, wo früher Made in Germany so super war. Und eine der Diagnosen in diesem Podcast, in dem der Edelmann auch die Ergebnisse geteilt hat, war halt, dass sich die Top-Manager, die Leader nicht zeigen und auch nicht bekennen, also auch nicht Stellung beziehen zu Themen. Und ich glaube, das sehen wir, werden wir wahrscheinlich immer mehr sehen, dass diejenigen, die heute CEOs von großen Unternehmen sind, gar nicht mehr ohne das auskommen können. Ob die jetzt selber twittern müssen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sie verbunden sind und dass sie versuchen, über Hierarchiegrenzen hinweg zu kommunizieren. Das ist unerlässlich. Der Elfenbeinturm ist tot, ja.
Nun bist du ja auch Coach oder andersrum gesagt, mal ganz klassisch so ein bisschen vielleicht auch dein Nähkästchen, wenn du Lust hast, es aufzumachen. Wie weckt man denn so eine Neugier auf Öffentlichkeit, so ein Gestaltungswillen, so ein bisschen dieses New Workige in vielleicht Leuten, die lange sozialisiert worden sind über patriarchalische Führungsstrukturen? Ja, ja, ja. Wie, Wie ist denn da der Hebel? Was machst du denn mit denen?
Da gibt es natürlich ein ganzes Set von Maßnahmen, wo wir anfangen. Also wir sagen immer, es gibt so einen Dreiklang, ne? Der heißt Toolset, Skillset, Mindset. Also wir reden auf der einen Seite darüber, dass wir die Werkzeuge haben, wir müssen sie auch beherrschen. Die digitalen Werkzeuge haben wir aber alle, um uns zu vernetzen, auch über das Büro hinweg. Mhm. Ja. Wir haben manchmal nicht die Fähigkeiten. Ja. Also da gibt es dann schon größere Probleme, wenn du sagst, du willst bei Top-Managern irgendwie oder in der mittleren Führungsebene auch die digitalen Technologien weiterbringen, dass die aufhören, E-Mails zu schicken mit großen Verteilern, sondern das Zeug eben eher in eine Community packen und gemeinsam an Inhalten arbeiten. Da fängt es schon an, manchmal am Skillset zu scheitern, das erstmal können. Mhm. Manager gibt aber nicht zu, dass er irgendwas nicht kann. Mhm. Also das heißt, da muss man vorsichtig rangehen. Da gibt es schöne Maßnahmen, wo du junge Leute mit Älteren verknüpfst, das nennt man Reverse Mentoring, und da gibt es eben auch schöne Qualifizierungsdinge. Aber die wichtigste Aufgabe ist natürlich Mindset, ja, also eine Haltung arbeiten. Das fängt an bei den oft belächelten Reisen zu digitalen Unternehmen. Ja, also alle fahren in Silicon Valley und gucken sich mal Google an. Da kann man drüber lachen, aber ich glaube, dass sowas hat eine Wirkung. Also wir machen sowas in Berlin beispielsweise. Mhm. Wir nehmen dann halt die Management, die Führungsebene mit, fahren mit denen mal in Startups in Berlin, gucken aber auch selbstorganisierte Unternehmen, alte etablierte Unternehmen an, die heute neue Wege gehen. Siemens ist immer eines unserer Beispiele, weil wir mit denen auch den Xing New Work Award gewonnen haben im Vorjahr. Wir sagen, eine selbstorganisierte Fertigung, Brennerfertigung, da stinkt, da ist irgendwie auch, da wird geschweißt, da ist irgendwie echt eine Halle und da geht auch Selbstorganisation. Und das sind die ersten Augenöffner, wo du sagst, also es geht anders, ihr könnt auch mit weniger Hierarchie, mit mehr Offenheit arbeiten. Und dann gibt es Inspirationsformate, die man macht. Dann gibt es eben aber auch natürlich das persönliche Coaching und in Bezug auf die digitalen Tools natürlich auch eine schrittweises Heranführen. Ne? Erstmal sichtbar werden, dann vielleicht mal irgendwie vielleicht auch mal kommentieren, dann vielleicht auch mal selber posten. Und da gibt es eben auch den sehr berühmten Ausspruch, den der Michael auch schon mal geteilt hat hier, der Messe-CDO über seinen Vorstand, der wirklich vorbildlich daran gegangen ist, der Dr. Jochen Köckler, der hat gesagt, das sei eben irgendwie so, als hätte er das erste Mal ein Mädchen geküsst. Ja. Mhm. So hat er das mal auf einer Konferenz gesagt. Zu merken, ich kann mich direkt vernetzen mit Kunden, mit Lieferanten, mit unseren Interessengruppen, indem ich auch selber präsent bin. Das ist wahrscheinlich im Leben des CEOs nicht so viel Raum, zeitlicher Raum. Ja. Aber ich finde es immer bewundernswert, wenn sich Leute dann auch Zeit nehmen.
Wie viel Zeit brauche ich denn, um so einen Prozess mit dir im Sinne der Reisezeit so einigermaßen spürbar zu machen? Also es gibt bestimmt Leute, die brauchen ein halbes Jahr, dann sind die wie verändert und blühen vielleicht richtig auf. Dann gibt es bestimmt Leute, die oder Organisationen oder Teams, die brauchen länger. Was würdest du sagen, sind wir dieser Geschwindigkeit, in der wir ja leben, auch sind wir da vorbereitet? Also haben wir auch unsere Adaptionsfähigkeit, du sprichst ja auch von einer adaptionsfähigen, lernenden Organisation. Richtig, genau. Ab wann würdest du denn sagen, oder man sagt ja dann always better, also wir sind ja nie fertig, also wir werden immer weitermachen, aber was würdest du sagen, wie lange braucht man, um in so einen Prozess wirklich ernsthaft anzukommen?
Jahre.
Also, und viele sind auch schon zu spät gestartet.
Ja, also, na klar. Das merken jetzt viele. Wichtige wäre einfach mal anzufangen. Ja? Ja, und viele sagen, nein, wir gucken jetzt erstmal, wie es wird. Also wir haben vor 2011, 2012 ging so die Phase los, wo man überlegt hat, ob man den Toolset, also eigentlich fast die einfachste Übung, für offene Plattformen in Organisationen einführt, die sogenannten Enterprise Social Networks. Und also interne Facebooks quasi. Mhm. Ja? Sich Mitarbeiter vernetzen können, etc. Und da fing es dann irgendwie schon an, dass man gesagt hat, also wir können da eigentlich noch nicht mit anfangen, weil wir müssen ja erstmal den Kulturwandel initiieren. Mhm. Mhm. Also der Glaube an die Gestaltbarkeit des kulturellen Wandels ist ja sowieso eher kopfschüttelnd zu betrachten. Wir haben eine Zielkultur, das kriegen wir nicht hin. Ja, wir gestalten irgendwelche Rahmenbedingungen und dann entwickelt sich die Organisation irgendwo hin. Und da haben viele gewartet. Heute ärgern die sich, dass sie gewartet haben. Sie hätten mal anfangen sollen. Mhm. Also ich glaube, man muss jetzt natürlich anfangen, mehr denn je, weil da draußen ändert sich alles immer schneller. Mhm. Und ich glaube, wer einmal vielleicht in Asien unterwegs war und dann wiederkommt, da hört man ja dann auch immer die Stimmen, der weiß, da ist der Wandel eben in ganz anderer Geschwindigkeit unterwegs. Und wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass das ein Projekt ist. Das ist auch häufig so. Da redet man dann halt mit einem Auftraggeber und der sagt, dann bauen wir jetzt so ein Projektteam zusammen und für 12 Monate stellen wir die zusammen, danach präsentieren sie die Ergebnisse. Mhm. Und dann haben wir sagen, nach einem Jahr ist überhaupt gar kein Ergebnis da. Also da sehen wir vielleicht erste Fortschritte in Form von, wir haben ein paar Leute angezündet, wir haben vielleicht ein Multiplikatoren-Netzwerk aufgebaut, also Leute, die Mitstreiter sind im Wandel. Aber nach einem Jahr, nee, 3 bis 5 Jahre, da können wir mal drüber reden, ob wir messbar vielleicht mit dem Aufbau von Digitaleinheiten, mit dem Aufbau von einem internen Netzwerk von Multiplikatoren, ob wir dann spürbar Kultur in eine Richtung bewegen konnten, die offener ist, weniger hierarchisch, in der partizipativ entschieden wird. Also die Dinge, die wir vielleicht erreichen wollen, um schneller zu sein. Es geht immer nur um eins. Ja, wir wollen ja bessere unternehmerische Entscheidungen treffen. Das ist ja nicht, New Work ist auch nicht Selbstzweck. Wir fühlen uns alle wohler am Arbeitsplatz. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir das Unternehmen eigentlich vorbereiten auf die neuen Herausforderungen.
Würdest du denn sagen, New Work ist gleich automatisch auch New Company? Also beginnt sozusagen da auch etwas Größeres, wie die Unternehmen der Zukunft aussehen werden?
Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil das Wort New Work ja mittlerweile auch so aufgeladen ist mit so vielen verschiedenen Bedeutungen. Gehst du zu den einen, dann sagen sie, ja, Agilität. Dann gehst du zu den anderen, die sagen, neue Räume, Sitzsäcke und Kicker. Und es ist so aufgeladen mit so vielen Bedeutungen. Ich habe neulich ein Wort gelernt, das ist ein flottierender Signifikant, weil jeder lädt es mit einer anderen Bedeutung auf. Und deshalb weiß ich nicht, ob da auch der New Company dahinter steht. Ich glaube, der wesentliche Impuls, wenn man zurückgeht, Frithjof Bergmann, der diesen Begriff geprägt hat, da geht es ja eigentlich darum, dass wir auch Wirtschaft neu denken. Und das ist eigentlich das Spannende, also ob wir diesen Glauben an die reine Gewinnoptimierungs-, Gewinnmaximierungssicht aufnehmen können, ob es nicht mehr darum geht, auch Teilhabe, auch gesellschaftliche Verantwortung wirklich zu verankern, aber eben auch Teilhabe von Unternehmen und ihren Mitarbeitern mehr zu verankern im Sinne von neuen Rechtsformen. Neulich gerade gehört, man bemüht sich, eine neue Rechtsform einzuführen, die heißt Purpose-Gesellschaft, also eine Gesellschaft, in der sich die Mitarbeiter als Teil der Organisation eben auch als Teil der Rechtsform eben dann auch mit integriert werden.
Kriegt so leicht genossenschaftliche
Züge. Ja, ein bisschen, ja klar. Also, ich glaube, Genossenschaft ist, ich habe viel mit Genossenschaften gearbeitet und tatsächlich ist mir sehr schnell klar geworden, also nicht unbedingt, wie die Genossenschaften heute organisiert sind, aber dass das genossenschaftliche Prinzip eigentlich genau das ist, was wir in der heutigen Zeit haben wollen. Ne? Mehr Teilhabe, was immer bedeutet auch längere Entscheidungsprozesse. Also du musst immer, oh Gott, du musst reden, ja. Und du musst dann mit Leuten dich treffen und du musst dann verhandeln. Aber Durchsetzungsgeschwindigkeit von Entscheidungen ist exponentiell größer, wenn du eben einen längeren partizipativen Prozess vorne hast. Und das verdenken viele. Viele denken immer, oh, da muss jetzt der harte Chef kommen, der fällt eine Entscheidung. Aber dafür steigt deine Umsetzungsgeschwindigkeit ins Unermessliche, weil nur weil der Chef sagt, wandelt euch jetzt mal, wandeln die sich ja nicht. Und ich glaube, da ist Partizipation heute mehr denn je angesagt.
Wir sprechen da gleich weiter drüber, aber wir wandeln jetzt mal ganz schnell das Vinylbild vor dir und du haust noch einen raus.
Ja, also die würde ich natürlich jetzt gerne auflegen, aber wir dürfen ja nicht. Also die, es gab so eine Zeit, das sind jetzt die Mojo-Sampler, also die Hamburger unter unseren Zuhörern und Zuschauern werden natürlich den Mojo-Club kennen, der ja auch mittlerweile wieder da ist. Und das war eine Zeit, in der ich in Hamburg viel Zeit auch auf dieser Plattform verbracht habe, weil das ist natürlich Retro. Ja? Also das war dann plötzlich eine Welle, die hat mich dann erfasst zu den guten alten Dingen und da waren dann auch so viel spannende Entdeckungen in dieser Zeit, in diesem Club. Also das ist etwas, wo der Link auch wiederum hinkommt zu dem, wenn wir über Netzwerke, Kollaboration, Vernetzung reden, ne? Serendipity. Also du stolperst über Dinge, dann nimmst du so einen Sampler in die Hand und dann finden die dann so irre Sachen da drauf. Von Udo Lindenberg, der irgendwie echt total scharfe Soul-Dinger gemacht hat, unter einem ganz anderen Namen.
Wollte ich gerade sagen, irgendein AKA.
Also, und das war eigentlich eine tolle Zeit, da habe ich so viele schöne Sachen entdeckt und die habe ich sehr geliebt, diese Sampler, deshalb, das war Studienzeit. Also das war eigentlich so mein Studium. Da hat mich diese Musik begleitet.
Studiumzeit hört ja jetzt auch nicht mehr auf. Also lebenslanges Lernen, wir sind verurteilt worden, eigentlich immer wieder zu hinterfragen, was ist das Neue, was ist das Richtige oder was ist vielleicht auch das Wichtige. Ich will nochmal auf die lernende, adaptive Organisation zu sprechen kommen und auch gleichzeitig damit nochmal eine Frage aufzuwerfen, die ja auch von vielen so ein bisschen entweder antizipiert wird oder vielleicht siehst du es auch ganz anders. wie viel Arbeit haben wir eigentlich noch in der Zukunft? Denn ein Stück weit sozusagen arbeiten wir ja alle auch intensiv daran, dass künstliche Intelligenzen uns das Leben einfacher machen, dass autonome, robotierende Dinge um uns herum uns vieles abnehmen. Das heißt also, es bleibt eine geistige, schöpferische Kraft, eine kreative Welt. Aber viele, die heutzutage ja auch in diesen Change-Prozessen drin sind, sind ja nicht zwangsläufigerweise die empathischen Kreativen, die sind eigentlich eher im Sinne einer Jobmaschine unterwegs. Und siehst du da am großen Horizont irgendwo auch einen Konflikt? Also Stichwort, wie arbeiten wir morgen und wie viel Arbeit haben wir überhaupt noch?
Ich sehe da natürlich einen großen Konflikt. Ich möchte nicht ganz in das Panikhorn von Richard David Precht stoßen.
Stimmt, das ist einer, der das auch immer verkündet.
Genau, also das ist auch das bedingungslose Grundeinkommen. Ist eigentlich, muss unausweichlich kommen, ist eigentlich nur die Frage, wann es kommt. Weil wir werden eine Heerscharen arbeitsloser Taxifahrer,
Busfahrer
und, Busfahrer und
Steuerberater, und Datenerfasser
Richter,
und, ja,
und sonst was haben. Und da mag natürlich auch was dran sein. Also natürlich ist Historie, also Geschichte, wenn wir zurückschauen, war dann doch immer so, es gab zwar Wellen der Innovation, die setzte dann auch immer Menschen frei, die tatsächlich die Opfer, meistens die Niedrigverdiener und Niedrigqualifizierten Opfer einer neuen Innovationswelle waren. Aber irgendwie haben wir uns immer gefangen, weil es entstehen komplett neue Jobs. Ja, wir sagen ja auch heute, wenn wir über Lernen und Universität reden, die Jobs, für die die Kinder heute ausgebildet werden, die werden sie nicht machen. Meine Kinder sind 21, 22. Ob die Jobs, die sie gerade studieren oder worauf sie hinarbeiten, wirklich machen werden oder ob es diese Jobs, diese Namen für diese Jobs, die sie machen werden, überhaupt schon gibt, wissen wir nicht. Ich glaube, es hängt alles davon ab, ob wir in diesem Land es schaffen, das Thema Bildung auf eine ganz anderen Level zu heben, also Schulbildung weg von dem Lernen, repetitiven Auswendiglernen, mehr hin zu einem ganz anderen gearteten Ausbildungssystem, was Lust auf Lernen macht, auf permanentes Lernen macht. Denn die, von denen wir heute reden, ja, die Taxifahrer oder die Busfahrer oder die immer gerne bemühte Schleckerverkäuferin, für die kann auch Raum sein, wenn sie sich verändern kann. Und ich denke schon, wir werden wahrscheinlich eine massive Welle der Umstellung erleben. Wir werden vielleicht auch wieder uns vor die Frage gestellt werden, was passiert eigentlich mit den Menschen, die dann auf der Straße stehen. Ich bin aber optimistischer, dass ich glaube, wir werden uns da fangen. Also ich glaube tatsächlich an die Kreativität der Menschen und die Unendlichkeit von Aufgaben, die da sind, die wir alle noch zu erfüllen haben. Und da wird es die Lücken geben, in die wir reinstoßen. Das wird nur nicht funktionieren, wenn wir Menschen nicht auf Veränderungsfähigkeit vorbereiten und meinen, ein Schulabschluss, ein Studienabschluss ist das Ende deiner Lernreise. Ist es nicht, wenn die Lernreise war. Und deshalb wird das wahrscheinlich für zukünftige Generationen der richtige Ansatz sein. Ich vermute aber, das wird problematisch sein für eine Übergangsphase.
Teil deiner Arbeit ist ja, den Unternehmen auch mehr, ich sag mal, Selbstorganisation und weniger Hierarchie zu geben. Oder den Mitarbeitern mehr Selbstorganisation und weniger Hierarchie. Was sind denn da die Hürden, auf die du da stößt? Oder andersrum gesagt, kann das denn auch immer noch ökonomisch erfolgreich sein? Also das Modell der Holokratie kann man ja sehr schön finden. Die Frage ist halt nur, funktioniert es in kompetitiven Märkten? Also wie schätzt du das ein? Wie ruckelt sich das zusammen?
Ich glaube auch, das ist im Fluss. Das sind momentan viele Experimente. Also Holokratie ist ja ein sehr eine fast schon starre Methode, mit der ich Soziokratie, also eben eine vermeintlich hierarchiefreiere Organisation, eben in sehr, also in Methodenstärke, in denen sie eben Entscheidungen fällen kann. Da ist die Holokratie irgendwie so ein Patentrezept, was eben mit berühmten Beispielen wie Zeppos oder so unterlegt ist. Ich bin da gar nicht so begeistert davon. Ich finde das interessant und viele weichen ja auch von diesen Beispielen ab. Es gibt ein paar schöne Unternehmen, die das interessant vorleben. Mit denen gehen wir auch manchmal mit unseren Learning Journeys, wie zum Beispiel Soul Bottles in Berlin, die das schön vorleben. Aber ich glaube eigentlich, wir sind momentan da noch im Experimentierstadium. Ich glaube, im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass wir Mitarbeiter ermächtigen, wieder selber Entscheidungen fällen zu können. Es geht auch nicht per se um Hierarchiefreiheit. Wir werden immer Hierarchie haben. Es ist nur die Frage, ob die Kästchen in deinem Organigramm, weil du hast jetzt plötzlich die mehr Sterne auf deinen Schulterklappen und du bist länger im Unternehmen dabei, deshalb fällst du die besseren Entscheidungen. Das stimmt heute nicht mehr. Die beste Entscheidung fällt heute der eben direkt am Problem sitzt. War wahrscheinlich schon immer so, aber damals, als Menschen noch nicht so ausgebildet waren, beim Militär war das eigentlich ganz gut, dass man das so organisieren könnte. Mhm. Und wir merken halt heute, dass diese formale Hierarchie, die Pyramide und ich habe eine Stellenbeschreibung und der muss machen, was ich will, dass das eigentlich vorbei ist. Mhm. Aber wir ersetzen das ja nur durch eine fluide Hierarchie. Mhm. Für einen bestimmten Bereich, das ist ja in Holokratie genauso, entscheiden wir, ah, du bist im Einkaufskreis, okay, mhm. und der Uwe Berger ist eigentlich derjenige, der am meisten sich auskennt. Dann wählen wir den mal zu demjenigen, der die Entscheidungen im Einkauf fällt. Ja. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du formal ein Hütchen aufhast und mehr verdienst, mhm. sondern du bist für einen bestimmten Teil für etwas verantwortlich, wo du auch Entscheidungen fällst. Also Hierarchie bildet sich in Gruppen immer raus. Mhm. Diese Frage von der Hierarchiefreiheit, die ist, mhm. wir organisieren sie nur anders. Mhm. Und wir organisieren sie hoffentlich in Zukunft so, dass der Beste die mhm. Entscheidung da trifft, wo sie mhm. nötig ist und nicht der Höchstbezahlte mhm. oder der mit der längsten Betriebszugehörigkeit.
Wenn du jetzt so in Unternehmen kommst und du über das Thema Reiselust sprichst mhm. und alle wissen, wir müssen uns auf die Reise machen, was ist eigentlich zuerst da? Eine kritische, problematische Situation, die dann mit deiner Hilfe gelöst werden mhm. muss? Oder ein hoher ökonomischer Erfolg, wo man mhm. sagt, das leisten wir uns mhm. jetzt natürlich mhm. mal. Also was glaubst du, was ist zuerst da? Der Erfolg ja. und dann kommt die Reise? Oder ist die Reise so ein bisschen fast die Flucht aus der Gegenwart, weil wir müssen irgendwie in die Zukunft?
Also im Idealfall ist es so, denen geht's gut und sie merken, also sie haben so einen weitsichtigen CEO oder einen weitsichtigen Entscheider, der sagt, uns geht's jetzt verdammt gut, mhm. also müssen wir jetzt was tun. Ein bisschen so erlebt habe ich das vor 4-5 Jahren, als das losging mit der Digital Life Initiative bei Daimler, wo mhm. der Zetsche gesagt hat, er hatte auch die besten Ergebnisse seiner mhm. Zeit eingehört, ja. also super Line-Up, hat auch gesagt, wir haben ein super Line-Up an ja. neuen Fahrzeugen, wir stehen ja. prächtig da, ja. Ertragssituation war super ja. und genau deshalb investieren wir jetzt ja. in diese Digital Life Initiative, ja. in der sie ja. wirklich sehr viel Geld investiert ja. haben. Heute ist das natürlich wie in vielen anderen Unternehmen auch, wir haben Schatten, sehen dunkle ja, ja. Wolken am Horizont ja. und ziehen die Handbremse an. Mhm. Aber ich glaube, es ist richtig, wenn man anfängt, wenn es einem gut geht, das erlebe ich auch mit Unternehmen hier in Hannover, arbeiten wir auch mit verschiedenen Unternehmen zusammen, mhm. die in Situationen angefangen haben, wo es ihnen noch gut ging. Mhm. Und wir haben auch Kunden, auch hier in Hannover einen, dem ging es eben schon damals nicht gut. Und dann merkst du auch, wenn schon Angst in der Organisation und der Arbeitsplatz da ist, kriegst ja. du die Köpfe nicht auf. Mhm. Dann findest mhm. du nicht diejenigen, die sich bewegen, weil dann bewegt sich ja erstmal keiner. Ja? Mhm. Also in einer Situation anzufangen, in der man vielleicht noch die wirtschaftliche Stärke hat, aber schon weiß ich, im Versicherungsgeschäft wird irgendwann Amazon die Schleusen öffnen oder mhm. im Reisegeschäft wird irgendwer kommen und wird uns mhm. irgendwie das Wasser abgraben. Mhm. Da ist es immer besser, früher anzufangen, also jetzt anfangen mhm. und nicht abwarten, bis, das gilt aber für alle Change-Maßnahmen. Also, aber in diesem Fall ist das einfach so, so wichtig, weil du kriegst die Menge der Mitarbeiter nicht bewegt, mhm. wenn sie Angst haben.
Du hast eben gerade Automotive schon erwähnt. Mhm. Das ist sehr offensichtlich, dass da gerade so mhm. richtig was ja, passiert. Ja. Welchen anderen Branchen würdest du den Tipp geben? Macht euch langsam, aber sicher mal endlich auf den Weg.
Ja, es gibt ja so eine wunderbare Grafik, die ich gelegentlich mal an die Wand schmeiße. Die ist von Deloitte. Die heißt kurze, Lunte, lauter Knall. Und zwar ist das 4 Quadranten. Ja, und die Frage Veränderungsgeschwindigkeit und Ausmaß der Veränderung. Und ganz oben links stehen Medien, Handel und Financial Services. Mhm. Also ich meine, bei gekracht, der Knall war schon laut mhm. und die Lunte war kurz, wenn mhm. wir über Medien reden. Mhm. Das sieht man heute schon an den Unternehmen. Also wer liest heute noch Zeitung? Ja, wenn mhm. man vielleicht mal, wenn man irgendwie Lust hat, macht man es. Meine Kinder mhm. tun es nicht mehr. Also mhm. Medien hat sich schon massiv verändert, Handel mhm. hat sich verändert, also jeder spürt die Macht von Amazon. Mhm. Die Frage, wie wir darauf reagieren, Financial Services ist manchmal noch im Tiefschlaf. Also ich arbeite viel mit mhm. Sparkassen, mit Volks- und Raiffeisenbanken, mit verschiedensten Banken
hohe zusammen. Kapitalrücklagen, würde ich sagen.
Denen geht es noch gut. Ja, ja. Manche ja, haben ja. dann eben auch irgendwie immer noch so die Rückendeckung mhm. von Vater Staat mhm. und irgendwie mhm. sind ja systemrelevant und werden mhm. irgendwie schon gerettet mhm. werden. Aber da habe ich das Gefühl, dass da zwar Problembewusstsein da ist, aber immer noch eine sehr, sehr starke mhm. alte Denke da ist. Also das mhm. ist sehr schwierig. Aber mit denen arbeite ich tatsächlich viel. Mhm. Da haben viele schon gemerkt gerade, wir müssen da was verändern. Und ich meine, ganz an der anderen Ende der Skala, wo die Lunte anscheinend noch relativ lang ist und der Knall vielleicht nicht so groß ist, so Bergbau und Mining und sowas steht da mhm. unten. Also da mhm. wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber ich glaube momentan, wenn wir uns anschauen, auch hier in Deutschland, wenn wir auch Automotive anschauen, hat mhm. man, glaube ich, sehr, sehr lange sich ausgeruht, dass wir, mhm. glaube ich, die Autofahrernation mhm. sind. Und man sieht das auch mal mhm. so wunderbar an dem Lachen mhm. über Elon Musk. Und plötzlich ja, ja. baut er eben nicht mehr 10.000 Autos, mhm. jetzt baut er 100.000 Autos, mhm. dann baut er 500.000 Autos. Mhm. Und der Günther Dück hat das mal so schön beschrieben in einer Kolumne. Erst hat der Wettbewerber 1%, da lachen alle. Und dann hat er 2%, da lachen immer noch. Und dann hat er 5% und dann ist es zu spät.
Ja.
Und das glaube ich, ist gerade die Erkenntnis, nicht nur bei den Financial Services Unternehmen, die aufgewacht sind, sondern vor allem auch in Automotive und verschiedenen anderen Industrien, wo man plötzlich sieht, das könnte plötzlich ernst werden.
Es bleibt spannend in Deutschland oder andersrum gesagt, es bleibt auch spannend bei uns, denn deine letzte Scheibe kommt und das ist ein ganz großes Werk, finde ich.
Ja, ja, also wir haben bei uns daheim, also meine Frau und ich, wir lieben ihn ja. Also wir sind verliebt in David Bowie und wir haben natürlich auch sehr geweint, als er irgendwie von uns gegangen ist. Und vor ein paar Jahren gab es dann, vorletztes Jahr glaube ich, gab es im Gropiusbau eine wunderbare Ausstellung in Berlin mit seinen Kostümen und über sein Leben. Und also David Bowie ist immer irgendwie da und natürlich Heroes und seine Zeit in Berlin sind etwas, das ist auch ein Berlin-Bezug natürlich für mich, aber ich habe sie auch deshalb mitgebracht, weil ich finde, dass auch er ein Beispiel für Wandel ist. Mhm. Also wenn wir heute Wandlungsfähigkeit von Menschen anmahnen und sagen, ihr müsst nicht immer nur in einer Schiene fahren, sondern es gibt auch irgendwie Möglichkeiten, sich eben auch in seinem Verhalten und seinen Einstellungen vielleicht auch anderen Themen zu nähern. Und der Mann ist natürlich einer, der der verkörperte Wandel, also in jeder Beziehung, ja, mit der das Spiel mit den Geschlechtern, das Spiel mit dem Aussehen, das Spiel mit der Musik, auch mit den Stilen. Und deshalb finden wir, also ich sag mal, weil meine Frau und ich sind beide irgendwie so begeistert.
Ihr arbeitet auch zusammen, das muss man sagen. Ja, also das ist sozusagen
wir sind nicht nur beide Bowie-Fans, sondern wir arbeiten zusammen. Also sie hat 20 Jahre lang Strategie und Human Resources und Personalentwicklung im Großkonzern hinter sich, ist auch bekannt, sie war bei Siemens. Und sie hat vor 2 Jahren gesagt, auch da, es kann ja eigentlich nicht so sein, dass man so einen Job 20 Jahre lang dann macht und dann passiert irgendwie nichts mehr und dann warten viele darauf, dass die Rente kommt, sondern ich möchte noch mal was erleben. Mhm. Und sie ist auch so wandlungsfähig, nicht ganz so wie David Bowie, sind wir beide nicht, aber wir haben beide immer so neue Sachen gemacht. Ich habe ein Startup nebenher auch noch mal hochgezogen vor ein paar Jahren, so ein kleines Web-Startup, um zu probieren, wie funktioniert das. Sie hat angefangen, dänische Designermöbel zu verkaufen und zu renovieren. Also wir haben immer irgendwelche lustigen Sachen gemacht und dann haben wir vor 2 Jahren gesagt, ja, warum sollen wir nicht eigentlich zusammenarbeiten, weil ihre Kompetenz ist ganz klar die, mit den Menschen am Veränderungsprozess zu arbeiten und das hat irgendwie jetzt 2 Jahre gedauert, sie hat den Xing New Work Award gewonnen, sie war jetzt in dieses Jahr 40 Köpfe der HR, sie gehört zu den 40 führenden HR-Köpfen in Deutschland. Und das alles innerhalb von 2 Jahren, das ist also, das ist auch heute möglich und das muss man eigentlich den Leuten auch immer sagen, die Möglichkeit, die das Netz hat. Und da hat das Netz einen großen Anteil, nicht nur die Lern- und Veränderungsbereitschaft von uns, sondern eben auch, dass wir unsere Gedanken teilen, dass wir Teil einer Community sind. Das ist, glaube ich, eine Riesenchance für die Menschen, die sie noch gar nicht erkannt haben. Mhm. Was das bedeutet, auch Entscheidungen, auch in Organisationen im Übrigen, Entscheidungen anders zu fällen, indem du Follower um dich scharst. Mhm. Und zwar Menschen, die deine Entscheidung mittragen. Und das ist viel wichtiger, dass du dein Wissen teilst und Follower findest, statt dass du formale Macht hast und sagen kannst, oh nee, den Klugen, den schmeiße ich jetzt raus.
Ich greife mal den Titel von David Bowie
Heroes.
Auf. Heroes, Helden.
Ja.
Muss man heute nicht vielleicht sogar in der Welt der Arbeit ein bisschen auch ein Held sein, weil man vielleicht die Gesellschaft oder größere Ziele auch in seiner Arbeit sieht. Ich denke an soziale Innovationen, ich sage Corporate Social Responsibility oder wir nennen es einfach Purpose. Mhm. Der Sinn der Arbeit, der muss höher gelegt sein als nur Geld. Mhm. Also Glück vielleicht für einen selber, aber vielleicht ist das Arbeiten für die Gesellschaft so toll. Ist Purpose-Driven Marketing oder Purpose-Driven Companies, ist das das neue Zauberwort, wo sich alles zusammenfügt? People, Planet, Profit, also diese ganze schöne Welt. Ja, also ich kann Geld verdienen, ich mache die Leute glücklich, ich tue etwas für die Gesellschaft. Ist das möglich oder ist das Träumerei?
Nee, ich glaube schon, dass das möglich ist. Also eben, man muss nur aufpassen, dass man nicht in diese platte Purpose-Bejubelung reinkommt, die dann heißt, oh, wir müssen jetzt alle einen Purpose-Prozess durchlaufen und dann sind alle Mitarbeiter eingenordet und wir installieren jetzt mal einen Purpose. Ja, also das kommt häufig auch schon wieder so mechanistisch, typisch deutsch, manchmal auch rüber. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir lernen können von den Unternehmen, die da immer gerne als Beispiel daherkommen und die uns vorgehalten werden als positives Beispiel, dass die Menschen halt wissen, woran sie arbeiten, ne, und warum sie es tun. Und dass diese Organisation auch eine Verantwortung mit übernimmt. Es war vorhin in unserem Talk ja auch das Thema, dass CEOs das eben auch oder Führungskräfte das auch wirklich sichtbar tun, dass das aber auch ernst gemeint ist. Also dass man es hinterfragen kann und sagen kann, ist das eigentlich, sehen wir uns als Teil der Gesellschaft und als so ein Teil der Gesellschaft eben auch, sind wir relevant und trage ich dazu etwas bei? Ich hatte neulich eine Diskussion, ich saß auf dem Panel einem IT-Strategieforum, da war der CDO von Klaas Landmaschinen da. Mhm. Und das Thema in der Branche ist ja unter anderem, find mal irgendwie einen Data Analyst. Also find mal einen, ja. Und krieg ihn dann auch noch nach Hannover irgendwie und nicht in Berlin in irgendein hochbezahltes, gefundetes neues, vielleicht Unicorn, weil da sind sie alle. Mhm. Und dann hat er gesagt, das Problem haben wir gar nicht. Weil ich kriege jede Woche 10 Bewerbungen, die muss ich zurückschicken. Dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er mir gesagt, der Grund ist eigentlich der, dass wir, dass die Leute zu uns kommen, weil sie meinen, damit können wir was tun für die Ernährung der Welt. Ja. Weil wir eine Botschaft haben, wir machen Farming irgendwie intelligent. Mhm. Und mit intelligenten Lösungen sorgen wir für die Ernährung der Menschheit. Mhm. Und da kriege ich auch Leute nach Hasewinkel. Wer weiß denn, wo Hasewinkel ist? Ja. Ja, ja. Und das ist etwas, ich glaube, dass Purpose schon dazu beiträgt, auch die jungen Leute, die sich heute aussuchen können. Die Unternehmen bewerben sich ja bei den High Potentials, dass sie, glaube ich, spüren wollen, da ist ein Sinn dahinter und diesen Sinn, den muss man, glaube ich, greifbar machen können und auch leben, ehrlich leben.
Ja, ja, ja. Aber es ist ja eine schöne Entwicklung. Ich finde, das lässt hoffen. Ja. So, du hast es fast geschafft. Wir entführen dich jetzt aber nochmal 5 Jahre, fast 6 Jahre weiter ins Jahr 2025. Mhm. Das klingt weit weg, aber ehrlich gesagt geht die Zeit ja schneller, als man denkt.
Ja.
Und so ein bisschen kann man sich vielleicht doch schon fast vorstellen, wie es so ist in 2025. Ich sage dir einen Satz und du vollendest ihn einfach spontan. Arbeit wird im Jahr 2025
für uns alle mehr Spaß machen als 2019.
Da freue ich mich drauf. Im Jahr 2025 wird Vernetzung
fast selbstverständlicher Teil unserer täglichen Arbeit sein.
Unsere Gesellschaft wird 2025
hoffentlich ein gutes Stück offener und weltoffener sein, als sie es heute ist.
Kinder werden in der Schule 2025
ihre Lerninhalte selber bestimmen, miteinander lernen, statt nur für den Lehrer lernen. Und sie werden begreifen, dass Lernen Spaß macht.
Und der letzte ist ganz persönlich. In 2025 werde ich
mit meiner Frau auf dem Walter-Vogelweide-Platz in Bozen sitzen um diese Zeit, eine Negroni trinken, auf die Berge schauen und sagen, Mensch, wir haben gute Arbeit geleistet.
Sehr schön. Ein schönes Bild. Alexander, ich danke dir ganz recht herzlich für diesen Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Es hat mir auch viel Spaß gemacht.
Danke dir. Ich wünsche dir gute Weiterreise. Du gehst gleich zu Roger Ceritius rüber.
Vorangegangener
Gast. Der war auch hier schon Gast. Ja. Hannover, Berlin, eine gute Achse.
Super.
Und immer nur 96 Minuten mit der Bahn voneinander entfernt. Ich freue mich auf mehr. Danke dir.
Ich mich auch. Danke.
Und wenn Sie Spaß daran hatten, dann schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.